Ja, ich bin sehr froh, als Gast einmal wieder bei euch zu sein. Wir verlieren uns nicht aus den Augen. Vorstellen brauche ich mich jetzt ja nicht mehr. Das hat der andere getan. Das Ganze ist schon also über 20 Jahre her. Das hat so richtig Geschichte, wo man kann so sagen, damals die ganze Jugend der Gemeinde auf einer Freizeit im Harz war. Ich war dabei, hat Freude gemacht. Und besonders die Freude, ja, erstens, dass ein Mensch Jesus gefunden hat, das ist das Wichtigste. Und dadurch auch ein Paar zusammengefunden hat. Ein gutes Beispiel für alle, die sich fragen, ganz so viele Junge sind heute Morgen nicht da, aber vielleicht eben doch fragen, so, was ist der Partner für mein Leben? Ja, da war eine junge Frau, sagt man heute, ne, damals junges Mädchen, die hat gesagt, ja, der André wäre schon gut, aber er müsste sich erst bekehren. Und das war gut so. Ich sage das ganz deutlich, weil manche haben da ihre Fragen, sind vielleicht verliebt und denken, ach, vielleicht geht es auch anders. Nein, es geht nicht anders. Jedenfalls nicht gut anders. Ja, mit allen möglichen Ausreden und Wünschen und so, ach, vielleicht kann ich ihn ja zum Herrn führen. Nein, umgekehrt. Die Arbeit macht der Herr. Und dann eine Ehe im Segen. Das hast du richtig gesagt. Das finde ich so schön, dass man das meiner Frau anmerkt. Von Anfang unserer Ehe an hat sie gesagt, ich will dich unterstützen. Das ist in unserer Zeit heute ein bisschen außer Mode gekommen. Also Mode ist nicht immer gut. Mode ist nicht immer gut. Nein, wirklich nicht. Das ist ein bisschen außer Mode gekommen, weil heute ist so üblich, also ich sag mal so, der Osten hat da den Westen übernommen. Frauen müssen arbeiten gehen. Nein, sie müssen nicht. Sie können. Hat vielleicht auch manchmal viel Gutes. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, dass sie in erster Linie den Mann unterstützen und in der Gemeinde dienen. Da gibt es so viel Dienst. Also, und vor allen Dingen übrigens, viel Zeit für ihre Kinder haben. So, ich sage das mal einer von der älteren Generation, das muss ja, von der Jungen kann das vielleicht nicht so kommen, weil die Lebensgewohnheiten haben sich heute geändert. Also dazu kann ich wirklich nur Mut machen, das nicht zu vernachlässigen. Ja, ich habe heute ein Thema, das steht in Philipper 3, Vers 20. Ja, ihr könnt aufschlagen, ist gut. Das ist der Ausgangspunkt für diese Predigt und eigentlich nur das Thema. Da steht, unsere Heimat aber ist, wie geht das weiter?
Im Himmel.
Also, sie ist also nicht in Hannover, nicht in Deutschland, nicht in Kasachstan oder wo sonst ihr herkommen mögt, sind bestimmt einige, nicht? Ja, ja. Sondern, also das, wo man geboren, aufgewachsen ist oder wo man sagt, da gehöre ich hin, da ist der Platz, wo ich wirklich zu Hause bin und da möchte ich immer sein und immer bleiben. Paulus sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Das mag manchem komisch vorkommen, weil wir haben ja unseren Platz hier auf der Erde, vielleicht unser Haus, vor allen Dingen aber unsere Familie. Meine Frau hat immer gesagt, meine Heimat ist da, wo du bist. Ja, hat sich auch manchmal ein bisschen verändert so im Laufe der Jahre. Wir sind aber immer im Norden Deutschlands geblieben, so schon. Unsere Heimat ist im Himmel. Das hat eine sehr, sehr große Bedeutung, wo meine Heimat ist, wo ich zu Hause bin. Man kann das Wort auch so übersetzen, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja, da habe ich Rechte. Darauf kann ich zählen. Ich möchte zunächst darüber sprechen, wie werde ich ein Himmelsbürger? Wie wird der Himmel zu meiner Heimat? Und das fängt da an, wo Jesus Christus mir begegnet und wo er mein Herr und mein Erlöser wird. Und wenn das passiert, passiert etwas, was ich nicht sehen kann und vielleicht auch nicht fühlen kann. Ich kann es aber bezeugen in der Taufe. Denn in der Taufe gehe ich ja ins Wasser. Und wie das mit dem Wasser ist, das wissen wir. Ja, wenn ein Mensch ins Wasser geht. Und wenn er da drin bleiben würde, dann wäre sein Leben zu Ende, sehr bald. Und das ist ein Zeichen. Da zeigt sich mir, dass ich mit Jesus Christus gestorben bin. Ich, der ich bis dahin war, der alte Mensch. Der alte Mensch, der sündigen musste, der nicht anders konnte. Der mit dieser Welt verknüpft war und diese Welt als seine Heimat hatte. Und alle seine Wünsche und seine Ziele in dieser Welt erfüllen wollte. Das war sein altes Leben. Und in der Taufe zeigt sich, das kam da zu einem Ende. Er ist mit Christus gekreuzigt, so sagt Paulus das. In Römer 6, Vers 6, braucht ihr nicht aufschlagen, sodass er der Sünde nicht mehr dienen muss. Aber was da passiert ist, endet ja nicht im Wasser. Ja? Er kommt wieder heraus. Und das ist wunderbar, wenn man das weiß. Das bedeutet, jetzt fängt mein Leben neu an. Ich bin in Christus eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Das fängt ganz neu an. Das ist nicht Verbesserung des Alten, vielleicht so ein paar gute Vorsätze oder auch Verpflichtungen oder auch vielleicht ein Druck, alles besser zu machen als vorher. Nein, er hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Wenn wir mit ihm eins gemacht sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Weil Jesus gestorben ist, ist mein altes Leben am Ende. Ohne ihn. Weil er auferstanden ist, schenkt er mir ein neues Leben. Das ist nicht mehr das Gleiche, das ist sein Leben in mir. Und das kann nur möglich sein, dadurch, dass er auferstanden ist. Da war sein neues Leben. Ja, Jesus hat auch ein neues Leben gehabt. Er lebte ewig und er wird ewig leben. Aber das neue Leben war nicht nur er allein, sondern er und alle, die mit ihm durchs Leben gehen, die Jesus haben, die mit ihm gestorben und auferstanden sind. Und jetzt kommt das Geheimnis, der Auferweckung Jesu folgt, tja, wir nennen das Himmelfahrt, seine Versetzung in den Himmel, in eine gewaltige Machtposition. Alle Macht im Himmel und auf der Erde, so hat Jesus das gesagt. Und wir, ja, jetzt lese ich uns Epheser 2, Vers 5 und 6. Gott hat uns, die wir tot waren durch Übertretung mit dem Christus, lebendig gemacht. Also tot waren wir vorher. Lebendig sind wir, wenn wir in Christus sind. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Jesus ist in den Himmel gegangen zu seinem Vater. Und wir lesen es hier, das ist Gottes Wort, wir mit ihm. Und darum ist der Himmel unsere Heimat. Da, wo Jesus ist, da gehören auch wir hin. Das weiß ich, dass unser Körper das nicht mitmacht. Das kommt später, wenn wir diesen Körper ablegen. Dann sind wir der ganze Mensch bei Christus. Aber jetzt, wo wir hier auf dieser Erde sind, ist unser Geist dort in den himmlischen Regionen mit Christus. Da ist unser Platz, wo wir hingehören. Wo er ist, auch wir. Da sind wir zu Hause. Da werden die Entscheidungen unseres Lebens getroffen, hoffentlich. Und nicht von unserer Umwelt. Und nicht von unseren Mitmenschen. Und nicht von meinen eigenen Wünschen und Lüsten und Begierden, die ich hier auf dieser Erde habe, was ich alles gerne hätte. Sondern bei ihm. Er ist unser Herr und er prägt unser Leben. Darum bin ich in die himmlischen Regionen versetzt in Christus Jesus. Ich weiß, das fordert unsere Fantasie ein bisschen heraus, weil wir es nicht sehen. Ja? Vielleicht fühlen wir es auch gar nicht so, fühlen uns gar nicht so himmlisch. Aber wir dürfen, wenn wir in unserem Leben hier auf dieser Erde immer das als erstes haben, ich will bei Jesus sein. In meinen Wünschen, in meinen Gedanken, in meinem Danken und Loben und Anbeten. Und je mehr ich das tue, desto mehr werde ich merken, was es bedeutet, himmlisch zu leben. Ja, da müssen wir jetzt ganz realistisch sein. Das, was himmlisch ist, ist anders als das, was irdisch ist. Das himmlische Wertesystem ist dem irdischen genau entgegengesetzt. Und wir verstehen wohl ganz schnell, das ist die Problematik, denn wir leben auf dieser Erde. Und Jesus hat gesagt oder gebetet für seine Jünger, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nehmest. Sie sind in der Welt. Aber, sagt er, sie sind nicht von der Welt. Und das ist genau diese Wirklichkeit, ja, dass wir Himmelsbürger sind. Wir sind nicht von der Welt. Das ist nicht unsere Natur. Wer in Christus ist, dessen Natur ist Christus. Christus ist mein Leben, hat Paulus gesagt in diesem gleichen Philipperbrief. Christus ist mein Leben. Um den geht's mir. Weil mit dem werde ich die Ewigkeit verbringen. Mit meinen lieben Angehörigen, meinem Ehepartner, meinen Kindern, meinen Freunden, meinen Geschwistern verbringe ich eine gewisse Zeit hier auf der Erde. Mit Jesus verbringe ich die gesamte Ewigkeit. Dieses hat Jesus eigentlich sehr, sehr deutlich gesagt, dass das zwei unterschiedliche Wertesysteme sind, dass Himmel und Erde sich nicht gleichen. Ich denke an die Geschichte mit dem sogenannten reichen Jüngling, der ja ein sehr frommer Mann war, der vieles richtig gemacht hat. Er wollte aber wissen, wie er das ewige Leben haben kann. Und darauf gab Jesus eine einfache, klare Antwort. Willst du vollkommen sein, geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Das ist genau das. Ein Schatz im Himmel. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Vielleicht die meisten von uns. Er ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Daran zeigt sich dieser krasse Gegensatz zwischen Himmel und Erde. Jesus sagt, ich verspreche dir den Himmel. Gib dafür das weg, was du hier auf dieser Erde hast. Entscheide dich zwischen Himmel und Erde. So einfach. Was ist dir wichtiger? Wofür willst du leben? Was ist dein Lebensziel? Darum geht's. Und Jesus hat das auch gelehrt. In der sogenannten Bergpredigt hat er gesagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen, also wo die Vergänglichkeit ein stetiger Begleiter ist. Ja? Nichts ist auf Dauer. Hier auf dieser Erde. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und ich glaube, davon haben wir alle sehr viel Erfahrung. Wo mein Schatz ist, da ist mein Herz. Und wenn wir unser Schatz an irdische, vergängliche, unser Herz, Entschuldigung, an irdische, vergängliche Dinge hängen, dann merken wir, wie diese ganz große Begeisterung, die wirklich herzliche Liebe, dies ganz und gar Sein von Jesus darunter leidet, oder nicht? Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und darum sagt Paulus zu Timotheus, ein junger, eifriger Mitarbeiter, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Ist das klar? Ein Mann in der grauen Vorzeit, der einmal sehr geschlagen wurde in seinem Leben. Er verlor innerhalb kürzester Zeit alles, was er hatte. Seinen ganzen Besitz, seine Kinder, letztlich auch noch seine Frau. Also Wenn eine Frau weggeht, ist eins. Aber wenn sie sich gegen einen stellt, und das war so bei Hiob, der hatte nichts mehr. Und was hat er gesagt? Nackt bin ich von meinem Mutterleib gekommen. Nackt gehe ich dahin. Das ist realistisch. Alles sich festklammern, dran halten, darauf bauen, was vergänglich ist, ist unrealistisch. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, sagt Paulus, soll uns das genügen. Denn die, die reich werden wollen, fallen in viel Versuchung und Fallstricke und viel törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Und Beispiele dafür gibt's in der Geschichte und gerade in unserer Zeit massenhaft, wie Menschen darunter leiden können, wenn sie steigen in dieser Welt, wenn sie hochkommen, wenn sie viel haben, wenn sie berühmt werden, wenn sie viele Güter haben, wie sie das zerstört. Wie sie das zerstört. Das, was Jesus sagt, ist nur zu wahr. Aber wir kennen das alle, dass wir aus Erde geboren sind und dass wir in einem System aufwachsen, das sich Welt nennt, das eben irdische Dinge über alles andere rechnet. Es ist so gut, wenn wir vertrauen, dass Gottes Wort 100% wahr ist. Das gilt für auch schwere Zeiten, denn unsere Bedrängnis, sagt Paulus, die schnell vorübergeht und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, also das heißt vergänglich. Das Unsichtbare aber ist ewig. Das heißt also, das irdische Glück ist ein begrenztes Glück. Und auch irdisches Leid ist ein begrenztes Leid. Himmlisches Glück ist ewiges Glück. Das ist ja etwas, was man ab und zu auch beobachten kann, wenn mal ganz großartige Erlebnisse, Erfahrungen sind, wenn dann die Leute singen, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Habt ihr mal gehört? Also ich schon öfter. Wisst ihr, wie es weitergeht? So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Genau das ist die Sehnsucht des Menschen. Dass es immer so weitergeht. Dass es nie aufhört. Das ist die Sehnsucht nach dem Himmel. Denn sie wissen alle ganz genau, auf dieser Erde gibt es das nie, nie. Das geht nicht. Ja? Das kriegen wir nicht. Hier nicht. Da muss man sich dann entscheiden. Das ist ein bisschen unser Problem, dass hier auf der Erde ist das alles so sichtbar. Das fasziniert, nicht? Greifbar, ja, dass man was dafür tun kann und dann hat man es und genießt es und ja, es stillt mein Verlangen, wenn ich da mir irgendeine Freude, einen Wunsch erfülle, es stillt mein Verlangen sofort. Das ist irgendwie faszinierend. Es bringt auch Anerkennung bei den Menschen. Ja. Und ich werde getäuscht. Und das ja, kann immer wieder passieren, dass ich mich täuschen lasse von dem, was so schnell mich zufriedenstellt. Aber wir kennen auch die Nachteile und wir haben sie alle erlebt, wenn wir ein Stückchen Lebensweg schon hinter uns haben. Nämlich häufig sind wir auch enttäuscht in dieser Welt und bekommen nicht das, was wir uns wirklich vorstellen an Erfüllung, an Glück. Und am Ende werden wir nichts mitnehmen. Da hat das einfach dieses auf irdisches Setzen einen Totalverlust zur Folge. Und auf dem ganzen Weg ist das große Problem, mein Herz ist besetzt, wenn ich auf irdisches Glück setze. Mein Herz ist besetzt und das heißt, es ist nicht frei für das wahre himmlische Glück, nämlich eine ungetrübte Gemeinschaft, eine herzliche Liebe, eine volle Hingabe an den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Ich möchte noch eine Lanze brechen für die himmlische Heimat. Wer nämlich die himmlische Heimat hat, wer weiß, das ist meine Heimat. Auf die gehe ich zu, für die lebe ich, da werde ich einmal hinkommen. Für den ist Leid und Not begrenzt. Ein Thema, das nicht oft genannt wird, leider. Denn öfter als uns lieb ist, gehört Leid und Not zum Leben, zu unserem Leben als Menschen dazu. Öfter als uns lieb wird. Und jeden wird es irgendwann einmal treffen. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs: Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, also zum Glauben gekommen seid, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Da ihr teils Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Ein besseres, ein bleibendes Gut. Das ist ein fester Grund, wenn man durch Leiden muss. Das, was er hier sagt, das ist Leiden um des Glaubens willen. Leiden um Jesu willen. Leiden, weil ich die himmlische Heimat höher achte als die irdische. Und vielleicht ahnen wir, dass Zeiten kommen werden. Jesus hat ganz klar darauf hingewiesen, es werden Zeiten kommen. Wir wissen nicht wann, aber vielleicht ahnen wir, dass das auch gar nicht so ferne ist, dass der Ton immer rauer wird gegenüber solchen, die sich ganz klar zu Jesus Christus bekennen, dass es auch Leiden um Jesu willen geben kann. Und der Trost Jesu heißt: Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, wenn sie euch ausschließen, euch schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen, also um Jesu willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft. Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. So einfach sagt Jesus das. Er stellt dieser Erde und dem, was uns auf dieser Erde blühen kann, einfach den Himmel entgegen und sagt: Freut euch doch. Mit so einem kurzen Leid kannst du eine ewige Freude und Herrlichkeit gewinnen. Der leibliche Tod ist für den Gläubigen ein Vorzug. Ja, das ist so. Paulus sagt: Für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Sterben ein Gewinn. Darum möchte ich viel lieber sterben und bei Christus sein. Das heißt nicht, dass er den Tod geliebt hat. Und wir wissen auch alle, dass das Sterben, also dieser Sterbensprozess, für keinen Menschen schön ist. Ganz sicherlich nicht. Und trotzdem ist es so: Wer eine himmlische Heimat hat, der ist ganz sicher, dass dort alles besser wird. Paulus sagt, 2. Korinther 4, Vers 17, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich lese das ganz bewusst zum zweiten Mal, weil das so wichtig ist. Wir sind alle in der Gefahr, immer wieder das Sichtbare als die Wirklichkeit anzuerkennen und zu vergessen, die Wirklichkeit ist eine vergängliche. Eines Tages ist davon nichts mehr, gar nichts mehr. Paulus sagt weiter, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Er meint die Entrückung, also ohne vorheriges sterben müssen. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist die Auswirkung dieses neuen Lebens, das Jesus uns gegeben hat. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, durch den wir eine neue Kreatur sind, eine neue Schöpfung sind, sind wir uns gewiss, dass dieses ewige Leben, diese ewige Herrlichkeit für uns bereit ist. Das heißt, wir brauchen keine Vorstellungskraft, wir brauchen kein Bild, wir brauchen auch noch nicht mal sowas wie ein, wie soll ich sagen, eine menschliche, irdische Bestätigung dafür. Es reicht aus, dass der Herr, der in uns lebt, uns vergewissert, das alles führt zu dem Ziel, für das du dich entschieden hast, nämlich für die himmlische Heimat. Ja, wer das hier und das jetzt nicht loslassen würde, der verleugnet die Heimat. Er macht das so wie Esau. Wir wissen, welchen Fehler Esau gemacht hat. Ja, kennen wir die Geschichte von Esau und seinem Zwillingsbruder Jakob? Gut, es war Betrug von Jakob, es war unehrlich, es war lieblos, es war gemein. Und trotzdem, Esau fand es nicht so wichtig, dass er als Erster geboren war. Also um ein paar Minuten. Ne? Aber immerhin, das war Gottes Werk. Er fand das nicht wichtig, was Gott gemacht hatte. Und verkaufte seine Erstgeburt für ein Linsengericht. Erstgeburt gegen Linsengericht. Unser Erstgeburtsrecht als Gläubige ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist unser Erstgeburtsrecht. Und wenn wir uns binden an die Dinge dieser Welt und, wie soll ich das sagen, dieses große Vorrecht so nebenbei mitnehmen, ich sage es mal bewusst deutlich, dann sind wir wie Esau. Denn das ist ein Linsengericht im Vergleich zu meinem Erstgeburtsrecht, nämlich für ewige Herrlichkeit bei ihm. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Nein, das ist kein Vergleich wert. Darum sagt Jesus, freut euch, hüpft, jubelt, wenn es auch ins Leid mal gehen sollte. Denn es wartet viel Besseres, Schöneres und Herrlicheres auf euch. Eine himmlische Heimat. Also Heimat heißt, wo ich wirklich hingehöre. Wo ich immer sein darf. Wo mich keiner wegjagen kann. Wo es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Tränen mehr gibt. Nichts dergleichen. Und wo ich Gott sehen darf. So wie er wirklich ist. Ja, wir leben in beiden Wirklichkeiten. Wir sehen uns jetzt gerade, also ich sehe euch alle, ihr seht mich. Das heißt, dass wir ja, irdische sind. Und gleichzeitig sind viele von uns unsichtbar zwar, vielleicht auch alle, würde mich sehr freuen, unsichtbar zwar, himmlische im Geiste. Das ist unser Los in dieser Welt. Denn das fordert ständig Entscheidungen von uns. Ja? Jeden Tag sind wir herausgefordert, was ist dir wichtiger? Wofür lebst du? Was ist deine Hoffnung? Worauf baust du? Dass es dir gut geht? Dass es vielleicht noch besser wird? Ja? Oder wie die meisten in unserem Land jetzt in wo es wirtschaftlich bergab geht, dass das Jahr bloß nicht weniger oder ein bisschen schlechter oder so etwas wird. Ist das das, worauf ich baue? Oder ist es, Herr, egal was in dieser Welt ist und was auch noch wird in dieser Welt, ich gehöre dir und habe eine Heimat, die mir sicher ist. Du hast sie mir versprochen. Daran halte ich fest und darum bin ich mir auch für mich selbst gewiss, dass ich dorthin kommen werde, weil ich daran festhalte. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost fressen, wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euch euer Herz sein. Himmlische Schätze sammeln, das kann ganz praktisch Geld sein. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Da gibt es viel herrliche Möglichkeiten, Gott zu dienen und Menschen zu helfen. Das wäre ein neues, anderes Thema, aber ich glaube, das ist uns allen bewusst. Oder was wir an Zeit einsetzen, da, wo Gott mich haben möchte, wo er mich braucht, wo er ganz konkret meine Hilfe braucht, denn Gott sendet seine Engel nicht in dieser Zeit. Im Normalfall, um seinen Dienst zu tun, da, wo er Menschen helfen und dienen möchte, er sendet seine Kinder. Und das sind himmlische Schätze. Die werden wiedergefunden. Die werden wir sehen, wenn wir dort sind. Die wird er uns zeigen. Diese Schätze, die wir in diesem Leben hier ansammeln. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagt Jesus. Und er meint nicht wirklich nach unserer Erhöhung in den Himmel, sondern er meint hier und jetzt. Da haben wir so viele Gelegenheiten, uns da einzusetzen, wo er uns braucht und wo er uns haben möchte. Und noch einen Vers zum Schluss. Paulus sagt in Kolosser 3, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wie ich vorhin auch sagte, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist unser Leben. Das, was wir hier sehen, das, was wir jetzt sehen, das ist der irdische Teil. Aber unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und darum ist unsere Hoffnung, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und darüber werden wir uns dann freuen, was wir hier in diesem Leben, wo wir das noch nicht gesehen haben, aber genau wussten, durch den Heiligen Geist, der in uns ist, der uns das offenbart, genau wussten, durch Jesus Christus, der uns errettet hat, das, was wir mit ihm hier auf dieser Erde tun. Ich sage bewusst mit ihm, nämlich indem wir in ihm bleiben, jeden Moment unseres Lebens in ihm bleiben, indem wir ihm ähnlicher werden, indem wir ihm dienen und zur Verfügung stehen. Das ist eine gute, eine dauerhafte Investition für eine ewige Herrlichkeit. Dann werden wir es sehen. Amen.